Die ganze Bibel lässt sich darstellen, das wissen Sie, als ein Regal mit vielen, vielen schönen Büchern, 66 an der Zahl, geschrieben von mehr als 40 Personen, in einem Zeitraum, der sich über mindestens 1500 Jahre erstreckt. Wenn so ein Buch unter normalen Umständen zustande kommt, dann muss man damit rechnen, dort wirklich Kraut und Rüben vor sich zu haben. Aber die Bibel weist eine faszinierende Einheit auf. Der Theologe Karl Heim hat es so formuliert, er hat gesagt, ich kenne kein einheitlicheres Buch als die Bibel. Viele Bibelleser machen leider zunächst mal genau die entgegengesetzte Erfahrung. Die sagen, ja, ich kenne kein verwirrenderes Buch als die Bibel. Und wenn es dabei bleibt, bei dieser Einschätzung, dass die Bibel verwirrend ist, dass sie uns keine klare Wegweisung gibt, dass wir dort keine eindeutigen Informationen finden, wenn es dabei bleibt, dann ist das ein schwerwiegendes Hindernis für unseren Glauben, für die Gesundheit unseres Glaubens. Denn die Bibel ist das Medium, durch das der lebendige Gott zu uns spricht. Und wenn wir dieses Medium nicht verstehen, dann bleibt Gott ein Stück weit stumm für uns. Und vielen Menschen geht es aber nun leider nicht so wie Karl Heim, sondern wie jenem netten Pastor. Er sitzt auch vor einem Bücherregal, aber dieses Bücherregal enthält noch einige Bücher mehr als die 66. So kommen sich viele vor, wenn sie vor dem Bücherregal der Bibel sitzen. Sie grübeln und dieser arme Pastor, der sagt, mir fällt wieder nichts zum Predigen ein. Und wenn man als Pastor so vor dem Regal sitzt, dann kommt am Sonntag dies dabei heraus. Der Mann sieht arg zerfleddert aus und die Gemeindeglieder murmeln sich zu. Er scheint wieder eine seiner, mir fällt nichts zum Predigen ein, Wochen durchgemacht haben. Ich bin überzeugt, dass es Ihrem Prediger anders geht. Aber viele Menschen haben eben diese Not mit der Bibel. Und um ihren Glauben sieht es dann so aus wie bei dem Pfarrer unten auf dem Bild. Er ist ganz schön zerfleddert. Nun möchte ich heute Abend versuchen, Ihnen einen Schlüssel an die Hand zu geben, Ihnen gewissermaßen einen roten Faden zu zeigen, der Ihnen hilft, einen Überblick über dieses große Regal zu bekommen oder den Überblick, den Sie schon haben, zu vertiefen. Zwischenfragen wollen wir jetzt nicht machen, sonst kommen wir nicht durch. Sie können hinterher gerne Ihre Frage stellen. Ja? Gut. Also, es gibt ja auch bei einem Haus verschiedene Schlüssel. Und es gibt, das ist zumindest bei unserem Schloss so, einen Zentralschlüssel. Mit diesem zentralen Schlüssel kommen Sie in alle Räume rein. Ob das das Büro meiner Sekretärin ist, das Amtszimmer, der Keller, was immer Sie wollen, mit dem Zentralschlüssel kommen Sie überall rein. Und so gibt es einen Zentralschlüssel für das Ganze der Bibel. Ihre Einheit hat ja viele Ursachen. Die Bibel hat einen Autor, den einen Gott. Die ganze Bibel beschreibt uns die eine Weltgeschichte. Von der Schöpfung bis hin zur Vollendung, bis hin zu Gottes neuer Welt. Die Bibel beschreibt uns die Weltgeschichte in einem klaren, überschaubaren Rahmen, den ein 10-jähriges Kind nacherzählen kann. Und die ganze Bibel hat ein einziges Thema. Dieses Thema ist schon im Alten Testament formuliert, im Buch Habakuk, Kapitel 2, Vers 4, wo der Satz steht, Sie müssen den jetzt nicht extra aufschlagen, der ist kurz, dann können Sie sich merken, der Gerechte wird durch Glauben leben. Das ist das Zentralthema der Bibel. Dass wir dadurch gerecht werden, das heißt, dass Gott uns dadurch annimmt, dass wir ihm vertrauen, ihm glauben. Das war so im Alten Testament und das ist genauso im Neuen Testament. Und deshalb wird diese Stelle Habakuk 2 auch im Neuen Testament an entscheidenden Stellen zitiert. Sie finden das als Anmerkung wahrscheinlich in Ihrer Bibel. Nun hat die Bibel aber nicht nur einen Autor, sie beschreibt nicht nur die eine zusammenhängende Weltgeschichte, sie hat nicht nur dieses eine große Thema, dass der Gerechte durch den Glauben leben wird und eben dadurch gerecht, sondern sie beschreibt zentral eine einzige Person, Jesus Christus. Wenn wir vom Neuen Testament sprechen, ist das klar. Aber wie steht das mit dem Alten? Da werden Sie mir zu Recht sagen, der Name Jesus Christus taucht dort nicht auf. Ist das nun reingelesen? um für uns gewissermaßen das Alte Testament zu beschlagnahmen, wenn wir sagen, im Alten Testament geht es schon um Christus? Ist das von außen herangetragen? Zumindest stellen wir auf den ersten Blick mal eines fest. Das Neue Testament behauptet steif und fest immer wieder in allen möglichen Variationen und Zusammenhängen, dass es die Erfüllung des Alten Testaments darstellt. Wenn Sie die Schiffe jetzt mal verstehen als einzelne biblische Bücher, dann sehen Sie, dass all diese Schiffe auf ein großes Ziel zufahren, dass all diese biblischen Bücher im Letzten verbunden sind durch einen roten Faden, und das ist Jesus Christus. Und damit kommen wir zum ersten Kapitel heute Abend, der Anspruch des Neuen Testaments. Sie haben alle Ihren grünen Zettel vor sich, so können Sie dem Verlauf meiner Argumentation folgen. Ich werde viele Bibelstellen nennen, wenn Sie einige nicht mitbekommen, können Sie das, wenn Sie wollen, auf der Kassette nochmal nachhören und sich den grünen Zettel daneben legen und an diesem Thema weiter studieren. Das kann man nicht erschöpfend behandeln an einem Abend. Ich kann nur versuchen, einige Querschnitte gewissermaßen freizulegen und hoffen, dass es nicht so langweilig wird, dass Sie nicht abgeschreckt werden davon, das zu Hause dann im Einzelnen intensiver weiter zu bedenken. Kommen wir also zum Anspruch des Neuen Testaments, und da sehen wir zunächst mal das Selbstverständnis Jesu. Jesus sagt von sich ganz ausdrücklich, dass er der Erfüller alttestamentlicher Vorhersagen ist, zum Beispiel Lukas 24, Vers 27 und dann von Vers 44 an, Lukas 24 von Vers 27 an und dann von Vers 44 an. In Vers 27 sagt Jesus, heißt es, und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also, Jesus fängt an bei Mose und den Propheten, das ist hier ein Sammelbegriff für das Alte Testament. Und er legt seinen Gesprächspartnern aus, was dort im Alten Testament von ihm selbst gesagt ist. Und einige Verse später betont Jesus dann nochmal, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Das ist nochmal eine Zusammenfassung des gesamten alttestamentlichen Kanons. Im Gesetz des Mose, in den Propheten, im Psalm, es muss alles erfüllt werden, sagt Jesus, was dort von mir geschrieben steht. Johannes 5, Vers 39 und folgende bietet einen weiteren Beleg. Da sagt Jesus, ihr sucht in der Schrift, Schrift steht hier für Altes Testament, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und in der Tat, sie ist es, die von mir zeugt. Und dann sagt er einige Verse später, wenn ihr Mose glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er, nämlich Mose, hat von mir geschrieben. Jesus behauptet, Mose hätte von ihm geschrieben. Sie wissen, wie lange das her ist, dass Mose gelebt hat. 1400 vor Christus, 1500 vor Christus. Und Jesus sagt, der Mose, der 1500 vor mir geschrieben hat, der hat wirklich von mir geschrieben. Und dann könnte man jetzt Vers um Vers hier anführen. Zum Beispiel Matthäus 21. Da zitiert Jesus Psalm 118 und sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Im Streit mit den Pharisäern. Und er vergleicht sich mit diesem Eckstein. Und sagt, so steht es schon im Psalm 118, so wie ihr mich verwerft, so wird der Eckstein verworfen worden. Oder noch eine letzte Stelle, die ich Ihnen jetzt erstmal nennen möchte. Lukas 18, Vers 31. Da kündigt Jesus den Jüngern an, was alles auf ihnen wartet an Leiden. Und da sagt er in Lukas 18, Vers 31, indem er die Jünger auf den Kreuzestod vorbereitet, folgendes. Er sagt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Mit dem Menschensohn hat Jesus sich selbst bezeichnet. Dieser Titel Menschensohn, das war auch ein Titel, den er aus dem Alten Testament aufgenommen, auf sich bezogen hat und gesagt, ich bin die Erfüllung dieser Vorhersage. Also, das Selbstverständnis Jesu ist völlig klar in dieser Frage. Und genauso zweitens ist es die Verkündigung der Apostel. Ich habe Ihnen schon heute Nachmittag die Kernstelle Apostelgeschichte 10 genannt. Und dort
wird nicht nur auf die Auferstehung Jesu hingewiesen, sondern im unmittelbaren Anschluss an die Auferstehung. Und deshalb passt auch unser Abendthema gut an das Nachmittagthema heran. Nachdem Petrus über die Auferstehung gepredigt hat, sagt er, von diesem, nämlich von Jesus, bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an den Glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Die Propheten sagen, durch Jesus werden die Menschen gerettet. Und Sie erinnern sich vielleicht an die Pfingstpredigt, von der ich heute Nachmittag sprach, Apostelgeschichte 2. Da zitiert Petrus vor der großen Kulisse der vielen Menschen, vieler Juden, auch Psalm 16. Psalm 16 in Apostelgeschichte 2, Vers 25. Und da sagt er, David spricht von Jesus. In Psalm 16 spricht David von Jesus und sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und dann geht es um diese Ansage, dass der Herr seinen Gesalbten nicht in dem Tode lassen wird. Du wirst mich nicht dem Tod überlassen, nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und hier sagt Petrus, habt ihr die Vorhersage der Auferstehung Jesu? Bei David, Sie wissen, David lebte etwa 1000 vor Christus. Und wenn Sie speziell das Matthäusevangelium durchgehen, dann werden Sie immer wieder eine ganz charakteristische Formulierung finden. Zum Beispiel in Matthäus 1, Vers 22, da kommen wir später nochmal drauf. Da heißt es, das ist aber alles geschrieben, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Immer das gleiche Schema. Matthäus berichtet über ein Ereignis, sagt, das ist aber alles deswegen geschrieben, damit erfüllt wird, was Gott durch die Propheten angekündigt hat, und dann zitiert er eine Stelle aus dem Alten Testament. Der Anspruch des Neuen Testamentes lässt sich also völlig eindeutig erheben und benennen. Auch die Apostel haben deutlich herausgestellt, was Christus getan hat, was Gott an ihm getan hat. All dieses ist Erfüllung des Alten Testaments. Und so kann Paulus zum Beispiel im Römerbrief schreiben, ich teile euch das Evangelium mit, was Gott zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Also das Evangelium ist vorher angekündigt in der Heiligen Schrift. So, wir können hinterher über alles diskutieren, aber jetzt wollen wir hören. Prima. Jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel und fragen uns, worauf beruft sich der Apostel? Worauf beruft sich Jesus? Wo ist der inhaltliche Ansatzpunkt? Kapitel 2 also, gesagt. Die Vielfalt der Messias-Prophetien im Alten Testament. Da hat Gott es gesagt. Und Sie haben einen weißen Zettel hoffentlich mitgenommen von diesem Tisch. Diese Skizze ist der Thomson-Studienbibel entnommen, als die Überschrift die Sterne des Messias. Und mit dieser Skizze soll Folgendes gezeigt werden. Jeder Stern in dieser Skizze steht für eine alttestamentliche Ankündigung, die auf den Messias, also auf den Retter, den Gott schicken wird, hinweist. Und wir sehen, dass am Anfang so vereinzelte Sterne leuchten. Ganz am Anfang, hier im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, dazu kommen wir vielleicht noch. Und dann im ersten Buch Mose 22. Und dann sehen Sie, um 1000 herum, also Einführung des israelitischen Königtums, da wird der Himmel immer heller. Immer mehr Sterne tauchen auf, die Licht werfen auf den Messias, der kommen soll. Und etwa 400 vor Christus brechen diese Sterne dann ab. Gibt es keine neuen Ankündigungen mehr, bis der Stern über Bethlehem, der ist mehr aus, als eine kleine Hinzufügung dort reingezeichnet worden, bis der Stern über Bethlehem dann die Erfüllung all dieser kleinen Sternchen anzeigt, die auf den Messias deuten. Und dieser Messias wird beschrieben im Alten Testament mit ganz unterschiedlichen Titeln. Zum Beispiel wird er genannt, er ist ein Prophet, er ist ein Richter, er ist Immanuel, das heißt Gott mit uns. Er ist der Knecht Gottes, er ist der Menschensohn, er ist der Davidsohn, er ist der König Israels. Lauter Titel, die immer ein und dieselbe Person beschreiben. Die Sterne des Messias. Und wenn wir diese verschiedenen Ankündigungen des Messias, diese unterschiedlichen Titel, mal alle vor uns auf den Tisch legen und sagen, gibt es etwas, was ihnen gemeinsam ist, gibt es eine Struktur, die sich erkennen lässt, dann kommen wir auf das Zweite. Wir entdecken nämlich, dass sich diese Messias-Ankündigungen einteilen lassen, ganz grob einteilen lassen in zwei verschiedene Kategorien. Es gibt gewissermaßen zwei Ströme, die auf den Messias hindeuten. Einmal wird der Messias verheißen als ein königlicher Messias. Da geht es also um die Hoheit, um die Macht, die Erhabenheit, die Größe, die Herrlichkeit des Messias. Und dann wird zugleich dieser Messias angekündigt als einer, der leiden wird, der sterben wird, der geprügelt, angespuckt, ausgelacht werden wird. Beides wird vom Messias angekündigt, seine Hoheit und seine Niedrigkeit. Niedrigkeit zum Beispiel in diesem berühmten Kapitel Jesaja 53, wo darüber berichtet wird, dass man den Messias schlagen wird, dass er als der Allerverachtetste sterben wird. Und Niedrigkeit auch zum Beispiel in Sacharja 12, Vers 10. Oder, das werden wir gleich noch sehen, in Daniel 9, Vers 26, da steht, er wird ausgerottet werden. Der Gesalbte wird ausgerottet werden. Und wundern Sie sich nicht, wenn viele dieser Ankündigungen in der Zeitform der Vergangenheit stehen. Also, er wurde ausgelacht zum Beispiel. Das ist das sogenannte prophetische Perfekt. Das heißt, die Propheten haben viele Dinge, die eigentlich noch in der Zukunft lagen, in der Vergangenheitsform beschrieben. Und damit deutlich gemacht, es kommt so gewiss, dass wir darüber reden können, als sei es schon geschehen. Das ist das sogenannte prophetische Perfekt, dem werden Sie häufig begegnen. Und so wird im prophetischen Perfekt oft die Niedrigkeit beschrieben, aber auch die Hoheit. Und nun kommen Ihnen, jetzt wird es wahrscheinlich klingen, all diese Ankündigungen in den Kopf, die immer in der Adventszeit vorgelesen werden. Sacharja 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Oder wie es im Psalm heißt, mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehen kann. Oder diese große Ankündigung Jesaja 9, Vers 5 und 11. 5 und 6, ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind ist uns geboren und er ist wunderbarer Ratgeber, Fürst des Friedens, Vater der Ewigkeit, starker Held. Lauter Ankündigungen des hohen, starken Messias. Oder auch Daniel 7, Vers 13. Und Vers 14, wo davon die Rede ist, dass ein Menschensohn kommen wird. Ein Menschensohn, der die Vollmacht hat, Herr über die Erde zu sein und diese Welt zu richten. Hoheit und Niedrigkeit des Messias, das ist die Struktur, die wir erkennen im Alten Testament. Da ist es uns gesagt, ganz deutlich. Und dann, nach Abschluss des Alten Testamentes vergehen 400 Jahre. Jesus wird geboren. Jesus tritt auf. Jesus predigt. Jesus heilt. Und von Beginn seines Erscheinens an erfüllt sich im Leben Jesu, was die alttestamentlichen Propheten angekündigt haben. Das ist Kapitel 3. Getan. Gesagt haben es die alttestamentlichen Propheten, getan hat es Jesus. Die konkrete Erfüllung der Messias-Prophetien durch Jesus. Und jetzt möchte ich Ihnen einige Punkte nennen, an denen man erkennen kann, wie genau, wie konkret sich in ihm diese Ankündigungen erfüllt haben. Wir sprechen zunächst über den Zeitpunkt seines Erdenwirkens. Und dazu schauen wir in das Buch Daniel. Ich werde jetzt diesen Text nicht in seiner ganzen Vollständigkeit auslegen, sondern nur auf einen Punkt meinen Finger legen. Daniel schreibt dort Jahrhunderte bevor Jesus kommt. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk, über deine heilige Stadt. Dann wird im Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht. Und Gesicht, also Weisung von Gott und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. Das klingt geheimnisvoll. Zusammengefasst geht es in diesem Vers 24 darum, Gott wird einmal durch seinen Messias endgültig eine neue Welt herbeiführen. Und bis dieser Messias machtvoll wiederkommt, werden drei verschiedene Etappen vergehen. Und zwar kann man diese Etappen umrechnen, dann kommt man auf 490 Jahre. 70 Jahrwochen steht dort wörtlich, also 70 Siebener. Und wenn Sie bedenken, dass eine Woche 7 Tage hat, 7 mal 70, dann kommen Sie also auf 490 Jahre. Diese 490 Jahre werden in 3 Etappen durchlaufen werden und dann wird diese fantastische, herrliche neue Welt dastehen, wie sie hier in Vers 24 beschrieben ist, die Darstellung des tausendjährigen Reiches. Und Vers 25 beschreibt dann, wann die Zeit zu laufen beginnt, diese 490 Jahre. Sie beginnt nämlich zu laufen. Und diese Skizze werden einige von Ihnen kennen, weil ich sie von Ihrem Pastor geklaut habe. Einige kennen das. Die Zeit beginnt zu laufen von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut. Also, in dem Augenblick, wo der Befehl ergeht, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Und man kann jetzt in den Geschichtsbüchern nachlesen, wann dieser Befehl ergangen ist. Da streiten sich die Gelehrten um einige Jahreszahlen, aber das sind nur Geringfügigkeiten, bei denen die sich nicht einig sind. Ich meine, es ist das Jahr 444 vor Christus. Da hat nämlich Artaxerxes den Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems gegeben. Da beginnt der Countdown. Und die erste Etappe dauert 7 Jahrwochen. Und jetzt wissen Sie schon, eine Jahrwoche hat 7 Jahre, also 7 mal 7 sind 49 Jahre. Das ist die erste Etappe. Und in dieser ersten Etappe gibt es den Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems. 52 Tage lang wird die Mauer erneuert. Dann der Rest geht drauf für die Gesamtrenovierung. Und an diese erste Etappe schließt sich dann eine zweite an. Die dauert nun schon etwas länger, nämlich 62 Jahrwochen. Sie rechnen wieder 62 mal 7 und da steht es 434. Das hätten Sie auch so gewusst. Und in diesem Zeitraum wird Jerusalem Bestand haben bis zum Einzug des Messias. Die erste Etappe macht 7 Jahre auf, die zweite Etappe 62 Jahrwochen, das jeweils mit 7 multipliziert, ergibt insgesamt 483 Jahre. Von dem Tag an, als Artaxerxes den Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems gab, bis zum Einzug Jesu in Jerusalem, sind es in der Tat 483 Jahre. Es ist sehr interessant, das zu lesen. Der jüdische Kalender hat 360 Tage und wenn man die 483 Jahre mit diesen 360 Tagen umrechnet, dann kommt man darauf, dass diese Zeit abgelaufen ist im Jahr 33 nach Christus. Und dann wird etwas geschehen, das ist hier ganz konkret beschrieben in Vers 26. Und nach den 62 Wochen. Nachdem diese ersten beiden Etappen abgelaufen sind, unterbricht diese Entwicklung, bricht sie erstmal ab. Und dann wird etwas ganz Bestimmtes geschehen, nämlich ein Gesalbter, ein Messias wird getötet werden. Und es kommt noch schlimmer. Das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und so ist es passiert. Jesus, der Gesalbte, wurde getötet nach seinem Einzug in Jerusalem. Und wenige Jahrzehnte danach, nämlich 70, wurde Jerusalem und der Tempel zerstört. Es ist genau so gekommen, wie David Jahrhunderte vorher angekündigt hat. Der Zeitpunkt des Erdenswirkens des Messias ist 600 Jahre vorher bekannt gegeben worden. Eine erstaunliche Beobachtung. Der Messias wird angekündigt so exakt, dass man den Zeitpunkt seines Erdenwirkens berechnen kann. Und nun kommen wir zum Zweiten, was angekündigt wird, nicht nur der Zeitpunkt seines Erdenwirkens, sondern die Umstände seiner Geburt. Pastor Möckel hat mich doch gebeten, ein wenig ausführlicher auf Jesaja 7 einzugehen, jenen Vers, von dem ich jetzt gelesen habe, bei einem Alttestamentler, der gehörte zu den schwierigsten Stellen des ganzen Alten Testaments. Nun werden wir auch da nur ein wenig kratzen können an der Oberfläche, aber hoffentlich nicht zu sehr an der Oberfläche. Jesaja 7, Vers 14 bis 16. Hier steht, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Das heißt, in diesem Sohn ist Gott mit uns. Das heißt Immanuel, Gott ist mit uns. Eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären. Und wer ist Immanuel? In ihm ist Gott mit uns. Dieser Vers, Jesaja 7, Vers 14, und ich verspreche Ihnen, wenn Sie den geschluckt haben, haben Sie das Komplizierteste des Vortrags wahrscheinlich schon gepackt. Dieser Vers wird bei Matthäus 1, Vers 23 zitiert. Und der ganze Zusammenhang in Matthäus 1 macht deutlich, es handelt sich um das Wunder einer Jungfrauengeburt. Eine Frau ist schwanger, ohne dass sie vorher Geschlechtsverkehr mit einem Mann hatte. Das ist die Beschreibung einer Jungfrauengeburt. Und sowohl Matthäus als auch Lukas, die beide dieses Ereignis beschreiben, einer mehr aus der Sicht der Maria, der andere mehr aus der Sicht des Josef, beide machen ganz deutlich, dass es sich hier um ein reales Geschehen handelt. Maria fragt ganz erstaunt, wie kann ich schwanger sein, obwohl ich noch mit keinem Mann zusammen gewesen bin? Und Josef denkt, dass Maria ihn betrogen hat. Die beiden reagieren ganz normal, wie jeder junge Mensch heute auch reagieren würde. Und Matthäus macht deutlich, das ist bereits angekündigt in Jesaja 7, Vers 14. Matthäus macht also klar, hier ist wirklich eine Jungfrau gemeint. Eine echte Jungfrau. Und nun kommt der Einwand, nicht selten, dass man sagt, tja, aber das hebräische Wort, das dort steht, das ist gar nicht das klassische Wort des Alten Testaments für Jungfrau. Hier bei Jesaja 7 steht das Wort Alma. Ich schreibe das jetzt einfach mal in deutscher Umschrift. Alma. Das klassische Wort für Jungfrau im Hebräischen heißt aber eigentlich Betula. Warum steht jetzt in Jesaja 7, Vers 14 nicht Betula? Nun, wir müssen dem noch ein wenig nachgehen. Zunächst mal, Alma beschreibt zwar nicht den klassischen Begriff für Jungfrau, aber sie beschreibt immer eine noch unberührte Frau. Eine unverheiratete, unberührte Frau im heiratsfähigen Alter. Das beschreibt Alma. Und auch wenn es nicht das klassische Wort für Jungfrau ist, wird doch immer dort, wo Alma auftaucht im Alten Testament, und wenn Sie das interessiert, kann ich Ihnen später in der Aussprache noch die Stellen nennen. Ich werde nur meine Argumentation nicht unterbrechen. Immer wo dieses Wort auftaucht, setzt es den Zustand der Jungfräulichkeit voraus. Immer wo Alma steht, wird eine Frau beschrieben, die, wenn sie verheiratet wäre, diesem Zustand der Alma schon entwachsen wäre. Ein interessanter Hinweis. Einen weiteren Hinweis bekommen wir durch die Septuaginta. Das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Sie wissen, die Juden waren schon immer verstreut über alle Welt. Und viele, viele Juden konnten nicht mehr Hebräisch, aber wohl Griechisch. Und so gab es spätestens 250 vor Christus eine vollständige griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und nun fragen wir natürlich, welches Wort, wie übersetzt die Septuaginta, diese griechische Übersetzung 250 vor Christus, das Wort Alma. Und die Septuaginta übersetzt es mit Parthenos. Und Parthenos bedeutet eindeutig Jungfrau. Jungfrau im klassischen Sinne. Das ist keine unwichtige Nebenbeobachtung, denn diese Übersetzung in der Septuaginta 250 Jahre bevor Jesus kommt, macht eines deutlich. Schon bevor Jesus kam, hatte diese Stelle, Jesaja 7, Vers 14, im Judentum eindeutig die Bedeutung klassisch Jungfrau. Es ist also nicht so, dass Matthäus im Nachhinein sagt, naja, wie ich will nur mal behaupten, dass Jesus von der Jungfrau geboren ist, um seine Göttlichkeit besser herauszustellen, und ich biege Jesaja 7, Vers 14 mal so hin, dass es passt. Nein, 250 Jahre vorher macht die Septuaginta, die griechische Übersetzung, die für Alma Parthenos wählt, deutlich, wir meinen, hier ist wirklich eine Jungfrau im wahrsten Sinne des Wortes gemeint. Also Matthäus gibt dem nicht so nachträglich noch sein christliches Kolorit bei, sondern er hält fest, was sogar bei den Juden schon so feststeht. Nun kommt eine weitere Frage. Wir haben also gesehen, die Septuaginta macht deutlich Parthenos, Jungfräulichkeit. Wir haben auch gesehen, immer wo Alma steht, ist von einer unverheirateten Frau im heiratsfähigen Alter, die aber noch unberührt ist, die Rede. Jetzt stellt sich die Frage, weist diese Stelle, Jesaja 7, Vers 14, jetzt nur auf den Messias hin, oder hat sie vielleicht zusätzlich noch eine andere Bedeutung? An wen richtet sie sich denn? Und da gucken wir genauer hin und sehen, sie richtet sich zunächst mal an den König Ahas im 8. Jahrhundert vor Christus. Ahas ist König von Juda und Juda wird bedrängt. von zwei Mächten, nämlich von Syrien und von Israel. Zu dem Zeitpunkt ist das Volk Israel ja schon getrennt, in Juda und Israel. Also, Ahas wird bedrängt. Und Ahas setzt seine Hoffnung in dieser Situation, was er besser getan hätte, nicht auf Gott, sondern auf einen heidnischen König, auf den König Tiglath-Pileser. Das ist der Assyrerkönig. Und er will nun mit Tiglath-Pileser eine Koalition bilden gegen die Syrer und das Nordreich Israel. Und da schickt Gott ihm den Jesaja. Und lässt ihn durch Jesaja ausrichten, Ahas, setze deine Hoffnung auf Gott und nicht auf den Assyrerkönig. Und da macht Gott ihm diese Zusage, diese bewegende Zusage, dass er sagt, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Gott wird euch ein Zeichen geben und wird durch das Zeichen unterstreichen, eure Linie soll bewahrt werden. Juda soll nicht ausgerottet werden. Das Königtum David soll erhalten bleiben. Und um das dir, Ahas, klar zu machen, wird Gott dir ein Zeichen geben. Und wie sieht dieses Zeichen aus? Eine Jungfrau, also eine Alma, wird einen Sohn gebären. Und sie wird diesen Sohn gebären, das schreibt Vers 15, in einer Zeit nationalen Elends. Butter und Honig wird er essen, das deutet hier nicht auf Fülle hin, sondern Honig, weil wilde Bienenschwärme in verlassenen Feldern sind. Das kann ich Ihnen, wenn Sie wollen, noch genauer erklären. Jedenfalls in einer Zeit nationalen Elends. Und bevor dieser Junge, den die Alma gebären wird, alt genug ist, um Gut und Böse zu unterscheiden, also bevor 3 Jahre um sind, wenn Sie rechnen, 9 Monate Schwangerschaft und dann so Böse und Gut unterscheiden, naja, bei 2, 2,5 Jahren können Sie schon ein bisschen Gut und Böse unterscheiden. Bloß das Unterscheiden hilft auch nicht viel. Sie sind jetzt im Bett, ne? Also bevor dieser Junge alt genug ist, um Gut und Böse zu unterscheiden, wird das feindliche Bündnis zerbrechen. Und so geschieht es. In Vers 16 sagt Jesaja also, Ahas, bevor dieser Sohn, den die Alma gebären wird, Gut und Böse unterscheiden kann, vorher wird das Bündnis deiner Gegner zerbrechen. Und so kommt es. Syrien wird erledigt und besiegt, Israel wird erledigt und besiegt. Das Nordreich also und Juda bleibt bestehen. Und natürlich ist die Alma, die zur Zeit des Ahas lebt, nur so lange eine Alma, bis das Kind in ihr gezeugt wird und sie dieses Kind bekommt. Also eine Alma wird schwanger werden, dann ist sie keine Jungfrau mehr. Sie wird nicht mehr Jungfrau sein, wenn sie geboren wird, diese Alma. Und sie wird einen Sohn gebären und der ist ein Zeichen, denn bevor der Gut und Böse unterscheiden kann, Ahas, werden deine Feinde erledigt sein. Und so ist es geschehen. Also, die erste Erfüllung dieser Verheißung bezog sich auf Alma in dem Sinne, dass da eine junge Frau war, die wurde schwanger, da war sie keine Jungfrau mehr. Das ist der eine Teil der Erfüllung dieser Verheißung. Und dann kommt der zweite Teil. Diese Ankündigung ist nicht nur an Ahas gerichtet. Da ist gesagt, euch wird ein Zeichen gegeben werden. Also gewissermaßen der ganzen königlichen Linie. Und das Partizip, was hier steht im Hebräischen für schwanger werden, das kann nicht nur futurisch übersetzt werden, sozusagen eine Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Eine Frau, die jetzt noch Jungfrau ist, wird dann schwanger werden und keine Jungfrau mehr sein und dann einen Sohn gebären. Sondern das Partizip, was hier im Hebräischen steht, das kann auch im Präsens, in der Jetztzeit übersetzt werden. Da ist eine junge Frau, eine Jungfrau, die ist schwanger. Verstehen Sie? Alma gibt beides her. Das kann die junge Frau im heiratsfähigen Alter sein, die noch unberührt ist. Und diese Frau, die heiratet dann und bekommt einen Sohn, dann ist sie keine Jungfrau mehr und dann wird der Sohn geboren. So ist es bei Ahas gewesen. Und dann, die zweite Ebene ist der Zusammenhang mit dem Messias. Da ist das Verb, das Partizip, dann nicht auf Zukunft hin zu übersetzen, sie wird schwanger werden, sondern da ist es gegenwärtig zu übersetzen. Eine Jungfrau ist schwanger. Und so hat es dann die Septuaginta übersetzt, die von einer richtigen Jungfrau ausgeht. Und so wurde im klassischen Judentum diese Stelle dann immer verstanden. Eine echte Jungfrau kriegt einen Sohn. Und so hat es Matthäus 1, Vers 23 dann auch zitiert, eindeutig in dem Sinne, dass es eine echte Jungfrau ist, die noch mit keinem Mann Geschlechtsverkehr hatte und einen Sohn bekommt. Nun sehen Sie, wie genial Gott es gemacht hat, dass er an dieser Stelle nicht Betula verwendete, sondern Alma. Denn nur dieses Wort Alma, Sie können später gerne mal nachfragen, nur dieses Wort Alma hat beide Facetten, beide Möglichkeiten. Das ist einmal diese junge, noch unberührte Frau, die auf normalen Wege ein Kind bekommt und zum Zeichen wird für den König Ahas. Und dass es gleichzeitig dann die Vorankündigung des Messias ist. Und dort ist es dann eine echte Jungfrau, die unberührt von einem Manne, dem Sohn Gottes, das Leben schenkt. Verzweifeln Sie nicht, es ist kompliziert. Ich sagte, diese Bibelstelle stellt das schwierigste Auslegungsproblem im Alten Testament, da hat einer behauptet. Aber ich hoffe, ein wenig ist deutlich geworden, wie in diesem Wort Alma beide Möglichkeiten drinstecken und Gott beide Möglichkeiten realisiert hat. Einmal im 8. Jahrhundert vor Christus und einmal zur Geburt von Jesus. Halten Sie unter dem Strich fest, wenn wir Jesaja 7, Vers 14 für uns in Anspruch nehmen, als Beleg für die Jungfrauengeburt, mit der Jesus auf die Welt kam, dann tun wir das mit gutem biblischen Recht. Und dann stehen wir dabei mittendrin in der besten jüdischen Tradition schon lange vor Christus. Und wir sehen an dieser Stelle Jesaja 7 gleich noch etwas, nämlich dass Prophetie, die Gott gibt, sich in unterschiedlichen Stufen, auf unterschiedlichen Ebenen erfüllen kann. Es gibt oft eine Vorerfüllung, wo in der aktuellen Situation, in der der Prophet das sagt, die erste Ebene eintritt. Und oft wussten die Propheten gar nicht, dass da noch mehr drin steckt. Aber Gott zeigt, nachdem die Propheten dann Jahrhunderte tot sind, Jahrhunderte später, dass dieses, was sie dort sagten, noch unendlich viel mehr enthielt, als ihnen in dem Augenblick bewusst war. Das können Sie nachlesen bei 1. Petrus 1, Vers 10 und 11, da sagt Petrus das. Die Propheten haben etwas gesagt und oft selber danach geforscht, was es denn nun im Endeffekt bedeuten würde. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auf die meisten Prophetien gewissermaßen zurückschauen können vom Neuen Testament her und sehen, wie sie sich konkret erfüllt haben. Und das gilt jetzt nicht nur für die Art der Geburt als Jungfrauengeburt, sondern es gilt auch für den Geburtsort. Und da wird es wieder herrlich kurz und schnell und einfach. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist, unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Klare Sache. Bethlehem wird angekündigt als Geburtsort des Messias und genau so, Sie wissen das, ist es gekommen. Und noch etwas Interessantes, eine Beobachtung finden wir hier, die man oft überliest in Micha 5. Da steht, der da kommt, der hat seinen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her. Der war also vor aller Ewigkeit da. Und genau das sagt das Neue Testament ja dann auch über Jesus. Der Fachausdruck ist die Präexistenz. Also vorher hat Jesus schon existiert, bevor überhaupt die Welt da war. Und auch diese Präexistenz, dieses von Ewigkeit her Dasein des Retters, den Gott dann in die Welt reinschickt. Auch das wird hier in Micha 5 schon gesagt. Und nun kommen wir endlich zum Dienst des Messias, das ist das Dritte. Der Dienst des Messias wird ganz eindeutig beschrieben. Ich weise Sie jetzt schon hin auf diesen blauen Zettel, den Sie alle auf Ihrem Tisch mittlerweile liegen haben. Dort ist die Rede von dem Auftrag und Amt des Messias. Und da wird sehr genau beschrieben, was er alles auf dieser Erde zu tun haben wird. Und Sie können diese Stellen im Einzelnen dann zu Hause durchgehen. Ich will Sie nur auf zwei Begebenheiten jetzt hinweisen. Und zwar ist es einmal diese Situation in der Synagoge in Nazareth. Sie wird berichtet in Lukas 4, Vers 16 bis 21. Sie müssen sich das so vorstellen. Jesus ist diesmal dran. Jesus ist damit dran, die biblische Lesung zu machen, so wie Sie morgen im Gottesdienst biblische Lesungen hören werden. Und dann gibt man Jesus eine Schriftrolle des Alten Testaments. Und Jesus stellt sich dorthin und alle lauschen ihm, wie er anfängt zu lesen. Und was liest er dort vor? Natürlich Er liest Jesaja 61 vor. Das ist die Schriftrolle, die man ihm gegeben hat. Und die Leute starren wie gebannt auf Jesus, denn jetzt passiert Folgendes. Jesaja 61. Und Jesus liest: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Hier steht es also, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Und dann liest er das weiter. Und dann liest er bis zu dieser Stelle, dass er sagt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen die Gefangenen Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und da stoppt er. Und in die atemlose Stille hinein sagt er, diese Schrift ist heute vor euren Ohren erfüllt. Damit macht er einmal deutlich, was der Messias tun wird. Er wird ein gnädiges Jahr Gottes ausrufen. Er wird den Elenden gute Botschaft bringen. Er wird die zerbrochenen Herzen wieder heilen. Und dann sagt er, heute ist dieses vor euren Ohren erfüllt. Und wissen Sie, was geschieht? Die Leute bleiben nicht so ruhig sitzen wie nach der biblischen Lesung bei uns in der Kirche, sondern es gibt einen Aufruhr in dieser Synagoge. Und sie wollen Jesus töten, weil sie sagen, das ist Gotteslästerung. Er nimmt Jesaja 61 für sich in Anspruch und jeder weiß, das ist der Messias. Und damit sagt Jesus, ich bin der Messias. Und daran sehen Sie gleichzeitig, wie exakt Jesus das Alte Testament zitiert. Er spricht hier nur von seinem ersten Kommen und deswegen bricht er beim gnädigen Jahr des Herrn ab. Es ist dann auch noch die Rede von dem Gerichtstag Gottes, den Jesus, wie wir vom Neuen Testament her wissen, ja mit seinem zweiten Kommen bringen wird. Und das liest er hier nicht vor, weil es jetzt noch nicht passiert ist. Jetzt ist erstmal das Gnadenjahr des Herrn dran. Und das ist jetzt erfüllt. Eine ganz andere Situation, nicht in der öffentlichen Synagoge, aber genauso dramatisch, nämlich in einem versteckten Kerker. Und in diesem Kerker sitzt ein frommer Mann, ein begeisterungsfähiger Prediger. Da sitzt Johannes der Täufer, Matthäus 11. Und Johannes versteht die Welt nicht mehr, er versteht erst recht Gott nicht mehr. Ich habe Jesus angekündigt und er lässt es zu, dass sein Bote jetzt hinter Gittern sitzt. Und dass die Feinde des Christus, dass die mich hier schachmatt gesetzt haben. Und dann schickt er zwei seiner Leute zu Jesus und sagt ihnen, fragt ihn, bist du der Kommende? Und der Kommende, das war wieder ein Titel für den Messias. Fragt den Jesus, bist du der Kommende? Oder soll ich auf einen anderen warten? Er bleibt hinter Gittern, seine Mitarbeiter marschieren los. Und sie fragen Jesus dann, und das wird in Matthäus 11 berichtet, wie Jesus ihnen antwortet, geht hin, Matthäus 11, Vers 4, und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Der Johannes lässt fragen, Jesus, bist du's? Und Jesus gibt den Leuten vom Johannes dann Bibelzitate aus dem Alten Testament mit. Was Jesus hier sagt, das sind Zitate aus Jesaja 35 und Jesaja 61. Und er weiß, der Johannes kennt diese Zitate und er will dem Johannes damit sagen, Johannes, überlege, was Jesaja über den Messias angekündigt hat. Und dann sehe, was jetzt in mir passiert, was ich tue, was der Messias macht, was ich mache. Ich heile die Kranken. Ich wecke die Toten auf. Ich predige das Gnadenjahr des Herrn. Und selig bist du, Johannes der Täufer, wenn du dich nicht an mir erinnerst. Hier beschreibt Jesus den Dienst des Messias, den er tut mit Worten aus dem Alten Testament. Der Dienst des Messias. Und dieser Dienst des Messias kommt dann zu seinem Höhepunkt im Leiden des Messias. Das ist der vierte Punkt schon. Das Leiden des Messias. Dieses Leiden des Messias ist ein stellvertretendes Sühneleiden. Und das ist genau beschrieben, gut 700 Jahre bevor Jesus kommt, beim Propheten Jesaja. Und diese Jesaja-Stelle lesen Sie deswegen nicht zu Weihnachten, sondern zu Ostern, weil hier, beziehungsweise in der Passionszeit, weil hier eben die Passion angekündigt wird. Das ist ja kein Zufall, dass diese ganzen alttestamentlichen Texte unser Kirchenjahr begleiten. Das liegt ja daran, weil sie die einzelnen Dinge angekündigt haben. Und dann Jesus für ihn getan hat, dass Jesus
Sie alle erinnern sich an den Finanzminister aus Äthiopien. Und dann steht das so deutlich hier. Er trug unsere Krankheit, Jesaja 53, Vers 4, lud auf sich unsere Schmerzen. Und Vers 5, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen geschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Messias wird kommen, um sein Leben stellvertretend als Sühne zu geben. Und wieder eine Situation aus dem Neuen Testament. Sie alle erinnern sich an den Finanzminister aus Äthiopien. Dieser Finanzminister aus Äthiopien, auch bekannt unter dem Titel der Kämmerer aus dem Mohrenland, dieser Kämmerer, der geht in die Bücherstube des Tempels und kauft sich dort nicht so nette kleine handliche Bücher, wie Sie hier bekommen können, sondern er kauft sich eine Schriftrolle. Und die Schriftrolle, die er sich dort kauft, ist die Schriftrolle, auf der Jesaja 53 steht. Und auf der Heimfahrt sitzt er dann in seiner Karre da und liest Jesaja 53. Und Gott fügt es so, dass der Philippus ihm über den Weg geschickt wird. Und der Philippus stellt ihm diese fantastische Frage. Ganz einfach, verstehst du auch, was du liest? Und der Finanzminister ist ehrlich genug zuzugeben, dass er es nicht versteht, was da gesagt wird. Da wird einer leiden, da wird einer verwundet werden, da wird einer sein Leben hingeben. Sagt, wer ist damit gemeint? Der Prophet selber? Und dann setzt sich Philippus neben ihn und erklärt ihm anhand von Jesaja 53, was Jesus für ihn getan hat. Dass Jesus der ist, der für ihn gelitten hat, der für ihn gestorben ist. Und dann lässt der Finanzminister die Kutsche anhalten, bekehrt sich, sagt, ich will diesem Jesus Christus nachfolgen. Dann kann ich mich jetzt auch gleich taufen lassen. Und sie steigen aus und der Philippus tauft ihn nach einer Predigt, die er ihm in der Kutsche über Jesaja 53 gehalten hat. Das ist die Zuspitzung des Dienstes des Messias. Er wird leiden und wird sein Leben geben zu einer Erlösung für viele. Und wie dieses Leiden dann beschrieben wird im Alten Testament, da müssen Sie Ihren Pastor mal bitten, Ihnen eine extra Bibelarbeit dazu zu halten, über Psalm 22. Ich kann Ihnen gern eine gute Kassette dafür zur Verfügung stellen, denn Psalm 22 ist einer der faszinierendsten Texte des Alten Testamentes. Psalm 22, ich will nur einige kurze Schlaglichter darauf werfen jetzt. Und zwar geht es los in Vers 17. Psalm 22, das ist der Kreuzespsalm. Das ist der Psalm, den zum Teil Jesus auch am Kreuz gebetet hat. Und da wird nun Folgendes gesagt. In Vers 17 heißt es, Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Und dann kommt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Man kann auch übersetzen, sie haben sie durchbohrt. Jesus wurde auf römische Weise gekreuzigt. Das heißt, Hände und Füße wurden mit stumpfen Eisennägeln durchstoßen und der Leib dann damit an einen Holzpfahl gehängt. Das jüdische Strafrecht kannte diese Kreuzigungsstrafe nicht. Und es geht aus den geschichtlichen Quellen ganz deutlich hervor, die Kreuzigung als Strafform für Verbrechen ist Teil des römischen Rechtssystems. Und die Hebräer haben dieses Rechtssystem nur unter römischem Druck übernommen. Die hebräische Art der Todesstrafe wäre die Steinigung gewesen. Aber als 63 vor Christus Palästina römische Provinz wird, müssen sie nach und nach dieses römische Recht übernehmen. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt, durchgraben. Das sagt David aber 1000 vor Christus. Also über 900 Jahre, bevor das römische Recht in Israel eingeführt wird. Die in Psalm 22 geschilderte Todesart kam im jüdischen Justizsystem erst hunderte von Jahren nach ihrer Beschreibung vor. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und auch in anderen Details, in Einzelheiten, hat sich Psalm 22 als eine ganz differenzierte Beschreibung des Kreuzes Todes Jesu erwiesen. Da steht in Vers 15, da sagt der Leidende am Kreuz: Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Die Knochen. Bei der Kreuzigung ist es so, dass in der Tat die Knochen von Händen, Armen, Schultern und Becken ausgerenkt werden. Weil durch die vier Nägel und durch dieses Auseinandergestrecktsein das Gleichgewicht des Körpers gewissermaßen in sich zusammenstürzt. Die ganze Körperstatik stimmt nicht mehr. Meine Knochen haben sich gelöst. Und dadurch, dass die Körperstatik nicht mehr stimmt, kommt es zum Ersticken der inneren Organe. Und das wird hier bildlich beschrieben. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser ausgegossen. Und dann geht es weiter. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Man weiß, dass bei diesem grauenvollen Erstickungstod am Kreuz vorher noch ein Herzrasen eintritt. Und ich habe gelesen, dass dabei der Herzbeutel, die Mediziner müssen sagen, ob das akkurat ist, reißen kann. Häufig der Herzbeutel riss bei Kreuzigungen. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. So 1000 Jahre vorher angekündigt. Und dann will ich Sie noch auf eine weitere Einzelheit lenken, die in Vers 19 geschildert wird. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Johannes 19, Vers 24 wird das berichtet. Und ein allerletztes steht in Vers 7, was ich jetzt noch sagen will. Da steht das Wort: Ich aber bin ein Wurm. Ich aber bin ein Wurm, steht im Hebräischen. Und da ist der Wurm uns vor Augen, der so hässlich und zertreten ist. Und dieses Wort für Wurm, Tolaat, das heißt gleichzeitig rot, scharlachrot. Und deshalb gab es auch einen Rotwurm im Altertum, der diese beiden Bedeutungen des Wortes auf sich vereinigte. Tolaat, der Wurm, der rot ist. Und wenn man diesen Wurm zerdrückte, kam eine rote Flüssigkeit heraus, die wurde benutzt, um Stoffe zu färben, als Färbemittel. Nun ist das Interessante bei diesem Wurm der Lebenszyklus dieser Art. Wenn der Mutterwurm, dieses Tolaat, den Nachkommen das Leben gab, dann machte die Mutterwurm sich fest an einem Holzstamm, an einer Baumrinde. Und dann starb sie nach einiger Zeit und ihr Blut bedeckte diesen Holzstamm. Wenn die Mutter den Jungen das Leben gab, machte sie sich fest an einem Holzstamm und ihr Blut lief an diesem Holzstamm herunter und gab neues Leben. Welche Analogie, welches Bild zu dem Christus, der dann an jenem Holzstamm sein Blut für uns gibt. Und zu diesen Leiden des Messias gehört dann, dass er mit Verbrechern zusammen gekreuzigt wird, mit Verbrechern zusammen verurteilt wird. Jesaja 53, Vers 12. Und um dann ganz sicher zu gehen, Sie haben das heute Nachmittag gehört, dass er wirklich tot war, hat man dann seine Seite durchbohrt. Und das steht in Sacharja 12, Vers 10. In Sacharja 12, Vers 10 ist die Beschreibung deshalb so faszinierend, weil Gott sich da selbst als den Durchbohrten beschreibt. Und das Wort, was da steht in Jesaja 12, Vers 10, das taucht 9-mal immer in dieser Bedeutung auf im Alten Testament. Durchbohren, durchstechen. Sie haben mich durchbohrt. Der Messias leidet, so wie es Jahrhunderte vorher angekündigt wurde. Aber es bleibt nicht beim Leiden. Am Ende, fünftens, steht der Sieg des Messias. Jesus hat mehrfach gesagt, dass auch seine Auferstehung im Alten Testament angekündigt ist. Lukas 24, Vers 44 zum Beispiel und folgende. Lukas 18, Vers 31 folgende. Und Paulus, überlegen Sie, Paulus der Rabbiner, Paulus, der das Alte Testament wie seine Westentasche kannte, der sagt in 1. Korinther 15, dass Jesus, Sie wissen das noch von heute Nachmittag, gestorben ist, dass er begraben wurde, nach der Schrift, dass er aber auch auferstanden und erschienen ist, nach der Schrift. Paulus der Rabbiner, sagt, im Alten Testament steht, dass der Messias auferstehen wird. Jesus ist auferstanden nach der Schrift. Und die Stelle, die das besagt, die habe ich Ihnen vorhin schon vorgelesen. Die zitiert Petrus in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2. Und die Stelle, die er da zitiert, ist Psalm 16, Vers 10. Da heißt es, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Psalm 16, Vers 10, du wirst mich nicht dem Tode überlassen und du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Das ist die Ankündigung der Auferstehung. Sie finden das in Jesaja 53 interessanterweise nochmal ganz ähnlich. Also in diesem großen Bild des leidenden Messias, auch da in Jesaja 53 ist schon die Auferstehung angedeutet. Also Leiden und Auferstehung des Messias in einem Text, wenn es dann in Vers 10 heißt, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, Jesaja 53, Vers 10, wird er Nachkommen haben und wird in die Länge leben. Wenn er sein Leben erstmal gegeben hat und gestorben ist, wird er in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Gottes Plan mit dieser Welt wird durch seine Hand, durch sein Auftreten, durch seine Kraft vollendet. Das ist der Sieg des Messias. Und dann finden Sie angedeutet, zu diesem Sieg gehören auch noch die Himmelfahrt. Das führe ich jetzt im Einzelnen nicht aus. Gucken Sie mal Psalm 110, Vers 1, Psalm 68, Vers 19. Da wird Ähnliches gesagt. Eines steht noch aus. Und das ist die Zukunft des Messias. In Daniel 7, Vers 13 bis 14 wird über die Zukunft des Messias Folgendes gesagt. Die Zukunft des Messias, Daniel 7. Da ist von dem Menschensohn die Rede. Und dieser Menschensohn ist nicht Gott der Vater, das wird sehr deutlich. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, das ist ein Bild für Gott, den Vater, und wurde vor ihn gebracht. Und der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und alle Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht, also von dem Menschensohn, ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Dieser Menschensohn wird im Auftrag Gottes des Vaters dann ewig seine Macht deutlich machen und wird das Reich Gottes, das tausendjährige Reich, was wir dann aus anderen Stellen wissen, endgültig in dieser Welt heraufführen. Auch das wird der Messias tun. Und in Sacharja wird es dann ganz ähnlich angekündigt. Zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind, heißt es in Vers 9. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Bei dieser Endabrechnung, sagt Gott, werden sie dann mich ansehen, mich, den Retter, den sie durchbohrt haben. Das ist der Messias, der gelitten hat, der gestorben ist, der auferstanden ist nach den Ankündigungen und der wiederkommen wird zum Gericht. Und Jesus selbst hat in seinem Prozess, als man ihn fragte, wie werfen wir alle vor, du hättest dich selbst zum Messias gemacht. Ist denn das wirklich so? Warst du wirklich so schlimm? Bist du wirklich ein Gotteslästerer? Und dann kommt diese Eidesformel, als der hohe Priester Jesus beschwört und sagt, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin. Und dann zitierte Daniel 7, Und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Das ist diese Stelle. Und was macht der Priester? Er zerreißt seine Kleider und sagt, wir brauchen keine weiteren Zeugen. Hiermit ist die Gotteslästerung bewiesen. Jesus zitiert Daniel 7 und sagt, ich bin es. Und da sehen Sie, diese Texte sind keine Theorie. Das ist nicht irgendein mühsames philologisches Hin- und Herkramen, sondern das ist dramatische Geschichte, die Gott macht in diesen Ankündigungen. Und Jesus zitiert Daniel 7, Vers 13 und sagt damit, ich bin es. Und ich bin nicht nur der Menschensohn, der leidet, sondern der, wie es Daniel 7 deutlich macht, der kommen wird, um das mächtige Reich Gottes am Ende aufzurichten. Der Messias wird wiederkommen in Macht, er wird wiederkommen in Herrlichkeit, er wird wiederkommen zum Gericht, so wie es in Jesaja 61 dann am Ende heißt. Er wird verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und, das hatte Jesus in der Synagoge von Nazareth noch nicht vorgelesen, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Abschlusskapitel, drei Schlussbemerkungen. Unterteilt in drei Schlussbemerkungspunkte. Ich will nicht zu viel versprechen. Zunächst mal sehen wir eine faszinierende Gesamtschau. Gucken Sie sich bitte diesen blauen Zettel zu Hause mal in Ruhe durch. Und es kann sein, dass Sie bei dem einen oder anderen Vers, der dort angegeben ist, den Zusammenhang nicht gleich erkennen. Dann fragen Sie jemanden, der Ihnen das sagen kann. Oder rufen Sie uns an oder was auch immer. Aber es ist eine faszinierende Gesamtschau, von der ich Ihnen jetzt nur so ein klein wenig gezeigt habe. Wie die Zeit des Kommens des Messias angekündigt wird, die Umstände seiner Geburt, der Ort seiner Geburt, sein Werk auf dieser Erde, sein Leiden, sein Auferstehen, sein Sieg und seine Zukunft, die noch aussteht. Jemand hat ausgerechnet, ich habe es nicht nachgezählt, aber viele haben es in den Büchern nachgeschrieben, dass an einzelnen Prophetien 332 Prophetien über Jesus bereits erfüllt sind. Gesagt, getan, kann man hier nur sagen. Oder in Abwandlung eines anderen Slogans, notiert, passiert. Sonst geht es ja immer umgekehrt. Sagt man passiert, notiert. Hier ist es genau umgekehrt. Notiert. Gott hat es aufschreiben lassen durch die Propheten und dann ist es wirklich passiert. 330 Prophetien über Jesus sind erfüllt. Nun kommen natürlich immer noch und immer wieder Einwände. Ein Einwand besagt, das ist alles nur Zufall. Nun, je mehr Einzelinformationen zusammenkommen, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit der zufälligen Entwicklung. Also wenn Ihnen jemand sagt, in Fahrenwald gibt es einen Mann, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Vorhersage auch dann eintrifft, wenn das für das Jahr 1994 angekündigt wird von vor 100 Jahren. Wenn gesagt wird, in Fahrenwald ist ein Mann, der hat eine Familie mit drei Kindern. Das ist schon etwas weniger wahrscheinlich, aber immer noch sehr wahrscheinlich. Wenn dann gesagt wird, dieser Mann in Fahrenwald hat am so und so vielten Geburtstag. Und dieser Mann in Fahrenwald hat zu dem Zeitpunkt dann 3.598,60 Mark auf seinem Postgirokonto. Und er hat eine Ausbildung als Elektroinstallateur. Und er hat eine Frau geheiratet, die aus Rumänien kommt. Also ich habe jetzt keine Person vor Augen, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich will Ihnen dieses eine, man könnte ja manches verraten, ich will Ihnen dieses eine nur zeigen. Je mehr Einzelheiten angekündigt werden, das ist ganz logisch, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas aus Zufall wirklich eintrifft und zutrifft. Und so haben manche Leute sich die Mühe gemacht, die Wahrscheinlichkeitsrechnung anzuwenden auf die biblischen Prophetien. Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen das jetzt nicht im Einzelnen vorrechnen, das könnte ich auch nicht so aus der hohlen Hand. Ich will Ihnen nur mal die Zahlen nennen, zu denen Leute gekommen sind, die rechnen können. Und zwar hat Peter Stoner in seinem Buch Science Speaks, also die Wissenschaft spricht, mal nur 8 Prophetien genommen, 8 grundsätzliche Prophetien und dafür die Wahrscheinlichkeitsrechnung in Anwendung gebracht, ein bestimmtes Modell. Und er ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Er sagt, wir sehen, dass die Chance der Erfüllung aller 8 Prophezeiungen in einem Menschen von damals bis heute 1 zu 10 hoch 17 beträgt. 1 zu 10 hoch 17, also 17 Nullen. So groß, 1 zu 10 hoch 17, das können Sie sich kaum noch vorstellen. ist die Wahrscheinlichkeit, dass allein diese 8 Prophetien durch Zufall eintreffen. Und wohlgemerkt, diese 8 Prophetien müssen ja auf einen und denselben Menschen zutreffen. Und dann hat er weitergerechnet und hat gesagt, jetzt gehen wir mal nicht von 8 Prophezeiungen aus, sondern von 48. Erweitern den Kreis um einige. Dann wächst die Unwahrscheinlichkeit ins Unermessliche. Das ist nämlich, sind nämlich dann 1 zu 10 hoch 157. Also eine Wahrscheinlichkeit, die man sich, eine Unwahrscheinlichkeit vielmehr, die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und deswegen ist es etwas müßig, darüber zu diskutieren, ob diese ganzen Ankündigungen nun per Zufall eingetroffen sind oder nicht. Der nächste Einwand besagt, das waren gemachte Erfüllungen. Also Jesus hat sich so und so verhalten, damit dafür gesorgt, weil das Alte Testament kannte, dass die Dinge sich erfüllt haben. Nun, das könnte man noch auf seine Stelle die Sacharja 9 beziehen, wo steht, er wird auf einem Eselsfüllen einreiten und Jesus hat das auch getan. Aber das können Sie schon nicht mehr beziehen auf den Geburtsort Bethlehem. War ganz unwahrscheinlich, das Kaff Bethlehem als Geburtsort des Messias oder die Geburtszeit. Denken Sie sich an das, was ich Ihnen an Daniel 9 gezeigt habe, diese 490 Jahre, die abgelaufen sind, als Jesus kommt und als er in Jerusalem einmarschiert. Das hätte man nicht machen können. Oder die römische Todesstrafe, 1000 Jahre vorher angekündigt. Die Römer hatten kein Interesse daran, biblische Prophetien zu erfüllen. Und die Soldaten hatten kein Interesse daran, Psalm 22 zu erfüllen, indem sie nun gelost haben um sein Gewand. Und die Grablegung, die auch angekündigt wird, dass er sein Grab bei Reichen haben wird, beim wohlhabenden Josef von Arimathea, auch das war so nicht vorauszusehen. Also die Erfüllungen sind weder zufällig, noch sind sie gemacht in einem manipulativen Sinne. Und sie sind schließlich nicht nur von Jesus nicht gemacht, sondern sie sind auch nicht im Nachhinein von den neutestamentlichen Schreibern erfunden. Also, dass man sagt, die haben das im Nachhinein erfunden. Die haben nur deswegen geschrieben, er wurde in Bethlehem geboren. Weil sie wussten, es steht so in Micha 5. Und nun sagen wir mal, er wurde in Bethlehem geboren, damit gezeigt ist, er ist der Messias. Und wir schreiben das aus Micha 5 ab. Ich sagte Ihnen heute Nachmittag, diese Schriften entstanden zu einem Zeitpunkt, als lauter Zeitgenossen lebten. Und die Glaubwürdigkeit der Gemeinde wäre sofort verspielt gewesen. Die Juden hätten ihnen das leicht nachweisen können, dass sie hier Dinge behaupten, die so in der Geschichte des Jesus gar nicht aufgetreten sind. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, den Jüngern zu unterstellen, sie hätten all diese Sachen erfunden. Es wäre fast zu genial. Und stellen Sie sich vor, derlei Dinge, dass die Bethlehem als Geburtsort erfunden hätten, wären häufiger aufgetreten. Man hätte das überprüfen können. Die Juden kannten größtenteils diese alttestamentlichen Vorhersagen. Und die ganze christliche Sekte wäre im Nu gestorben gewesen. So aber sind diese Verheißungen eine Hilfe zum Glauben, weil sie deutlich machen, Jesus ist Gottes Sohn. Sehen Sie mal. Er ist der Einzige, der die gesamten alttestamentlichen Verheißungen erfüllt. Es gibt keinen anderen. Jemand hat mal gesagt, diese Verheißungen, die könnte man ja auch auf Martin Luther King oder auf John F. Kennedy übertragen. Nun, vielleicht 1, 2, 3 Aussagen, aber doch nicht alle. Das ist völlig undenkbar. Jesus ist der eine, der einzige, der sie erfüllt hat. Und damit ist nicht nur gezeigt, dass Jesus der angekündigte Sohn Gottes ist, sondern es ist mehr noch gezeigt, woher wussten denn die Propheten dieses. Sie wussten es von Gott und haben es aufgeschrieben in der Bibel. Es ist gezeigt, die Bibel ist wirklich Gottes Wort. Menschliche Spekulation hätte sich dies nicht erdenken können. Die Bibel ist Gottes Wort, denn nur Gottes Wachen über dem Entstehen der Bibeltexte konnte dafür sorgen, dass diese exakte Verheißung und diese exakte Erfüllung zustande kam. Und so sehen wir aus dieser faszinierenden Beobachtung, aus dieser überwältigenden Gesamtsicht, wie Gott seine Ankündigung wahrgemacht hat in der Vergangenheit, auch all die ausstehenden, die noch ausstehenden Ankündigungen werden eintreffen. Und auch das Wenige, was noch aussteht über die Errichtung des tausendjährigen Reiches, darüber, dass Jesus wiederkommen wird, dass er als der große Richter über das Schicksal jedes Menschen entscheiden wird, all dieses wird sich erfüllen, es wird sich so wörtlich erfüllen, es wird sich so exakt erfüllen, wie die Verheißungen, deren Einlösung wir bereits überprüfen können. Und so lassen Sie mich jetzt wirklich schließen mit einem Blick auf Apostelgeschichte 9, Vers 22. Auf Paulus, der gerade bekehrt worden ist. Apostelgeschichte 9 ist das große Bekehrungskapitel über den Paulus. Wie er von einem Christushasser zu einem Christusverkündiger wurde. Und kurz nach seiner Bekehrung, in Vers 20, Apostelgeschichte Vers 9, Vers 20, fängt der Kerl an zu predigen. Und alsbald steht da, predigt er in den Synagogen bei seinen jüdischen Stammesgenossen von Jesus. Und was predigte er von Jesus? Dass dieser Gottes Sohn sei. Das war dem Paulus jetzt klar. Und dann hat er noch mehr gemacht. Er hat nicht nur gepredigt, sondern er hat diskutiert. Er hat versucht, die Leute zu gewinnen. Und sei es, dass er manchmal sich bemüht hat, sie in die Ecke zu treiben, um ihnen alle falschen Gegenargumente aus der Hand zu schlagen. Dann kommt nämlich Vers 22. Da steht, Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge. Der hat nicht nur freundlich mal ein vorsichtiges Gespräch versucht, sondern hier steht, er trieb die Juden in die Enge. Und womit trieb er sie in die Enge? Er bewies, dass Jesus der Christus ist. Und wie bewies er Juden, dass Jesus der Christus ist? Durch unser Thema heute Abend. Damit trieb er die in die Enge, indem er ihnen bewies, dass Jesus der Christus ist. Er bewies es ihnen aufgrund ihrer eigenen Heiligen Schrift. Und er bewies es ihnen, indem er ihnen diese 330 Prophetien vielleicht vor Augen führte und sagte, Leute, in diesem Jesus, das könnt ihr nicht ableugnen, da ist es erfüllt. Und nun fragen Sie sich vielleicht, ja, aber warum hast du ihn dann erst verfolgt? Warum hast du ihn erst verfolgt, wenn das so klar ist? Und daran sehen wir zum Schluss, der Paulus, der als Rabbi bestens mit dem Alten Testament vertraut war, der das alles im Kopf hatte, der hat Jesus trotzdem verfolgt, weil er ihm nicht glauben wollte, weil ihm die Augen verbunden waren. Und darum geht es. Wir werden die Bibel in ihrer umfassenden Fülle auf dieser Erde sowieso nie ganz verstehen, aber wir werden in der Tiefe etwas erahnen und wir werden sagen, ja, das ist es. Nicht allein dadurch, dass wir es im Kopf haben, das ist wichtig, denn nur das kann uns bewegen, was wir mal irgendwann im Kopf haben. Aber wir werden erst überführt werden, wenn wir bereit sind, wie Paulus, unser Leben an Christus zu hängen. Und so haben diese Verheißungen der Bibel eine ganz wichtige Hinführungsaufgabe. Sie haben die Aufgabe, uns deutlich zu machen, ja, Jesus ist Gottes Sohn. Ja, die Bibel ist Gottes Wort. Aber diese Verheißungen und diese Erfüllungen haben ihr Ziel erst dann erreicht, wenn wir wie Paulus dieses nun auch predigen, weitergeben.